möchte heute Morgen sprechen über das Werk des Heiligen Geistes im Gläubigen. Ein anderer Titel wäre auch der Heilige Geist als Geist der Furcht des Herrn. Der Heilige Geist als Geist der Furcht des Herrn. Und ich möchte mit zwei Schriftstellen oder drei Schriftstellen beginnen. Jesaja Kapitel 11 und dann aus Epheser und dann noch einmal Jesaja. In Jesaja 11 heißt es Vers 2, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Hier werden wichtige, verschiedene Dienste und Eigenschaften des Heiligen Geistes aufgezählt und eines davon ist auch der Heilige Geist als Geist der Furcht des Herrn. Im Epheser 4, Vers 30 warnt uns Paulus oder er fleht uns an, möchte ich vielleicht mehr sagen. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Und wir betrüben immer dann den Heiligen Geist, nicht wenn wir sündigen. Ja, das ist eine falsche Idee. Wir betrüben nicht den Heiligen Geist, wenn wir sündigen. Wir alle sündigen ist viele Male und einen Großteil davon sehen wir gar nicht. Aber wir betrüben den Heiligen Geist, wenn wir uns nicht ermahnen lassen, wenn wir uns nicht zurechtbringen lassen, wenn wir nicht einsichtig sind, wenn wir stur sind, wenn wir sagen, ist mir egal, was die Bibel sagt, ist mir egal, was meine lieben Geschwister sagen, das ist jetzt so und das bleibt so und so mache ich das. Wenn wir stur sind, wenn wir rebellisch sind, wenn wir unbelehrbar sind, wenn wir nicht überführbar sind, wenn wir nicht einsichtig sind, dann betrüben wir den Heiligen Geist. Wenn da Dinge sind und wir leben im Licht Gottes und der Heilige Geist mahnt und sagt, du, das war jetzt echt daneben. Und du hältst inne und sagst, Herr, das stimmt, das war wirklich daneben. Da gibt es keine Verschönerung, keine Verzierung dran zu basteln. Es war falsch, ich hatte kein Recht, das zu tun, es tut mir leid, vergib mir. Weiter geht's. Der Heilige Geist bleibt als jemand, den du erleben kannst und der dir dient, er bleibt dir erhalten. Er bleibt dir auch sonst erhalten, aber es reicht nicht aus, dass er da ist. Er muss sich äußern dürfen, er muss reden dürfen, er muss fließen dürfen, er muss dir dienen dürfen. Und wenn wir den Heiligen Geist betrüben durch Sturheit, durch Unbelehrbarkeit, durch Uneinsichtigkeit, dann ist er immer noch da, aber er kann nichts tun für uns. Wir sperren ihn ein, wir schließen ihn ab, wir verweigern uns und wir bekommen nichts mehr von ihm. Und das ist gefährlich. Das ist extrem gefährlich. So bitte, lass uns das nicht irgendwie benutzen als ein Vers, der uns unter Druck bringt. Oh, Hilfe, ich darf nichts falsch machen. Bleib locker, du hast viel falsch gemacht und du wirst noch viel falsch machen. Und das heißt nicht, dass wir Sünde verharmlosen und Sünde leicht nehmen. Aber sich dieses Joch aufzulegen, ja, wie Sigmund das vorhin gesagt hat, diesem Vers, ja, wir können Verse nehmen und ohne den Heiligen Geist interpretieren von einem religiösen Geist, von einem schlechten Gewissen und dann schlagen wir uns selber. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, haltet ihr meine Gebote. Naja, also dann muss ich sagen, dann liebe ich den Herrn nicht. Ja, das ist eine falsche Anwendung. Jesus redet nie von dem tatsächlichen Vollbringen, sondern sagt, ist das deine Gesinnung? Willst du mir gefallen? Willst du lernen, mir zu gehorchen? Ist da eine Willigkeit, dass ich dich erziehen und prägen kann? Bewegst du dich vorwärts in die richtige Richtung? Das ist das Entscheidende. Gott sieht das Herz an. Wir alle sind weit unter dem Standard. Wir sind weit weg von dem, was wirklich möglich ist und wozu Gott uns gerufen hat und was die Ebenbildlichkeit Christi ist. Wir sind weit davon weg. Aber wir dürfen dahin wachsen. Und alles, was Gott will, ist, dass wir sagen, Herr, ich will es. Ich will einer werden, der dich liebt. Ich will einer werden, der dir gefällt. Ich will einer werden, der dir gehorcht. Hilf du mir. Das ist genug. Das ist genug. So, wir wollen nicht Bibelverse benutzen, um uns selber zu schlagen und unter Druck zu bringen, weil der Stock des Treibers bringt keine gute Frucht hervor. Bringt keine gute Frucht hervor. Wir können alles wissen, was wir tun sollten, und wir sind geplagt und gebunden und geknechtet vom schlechten Gewissen, und wir werden noch weniger tun, als wenn wir frei sind. Aber da ist diese reale Gefahr, wenn wir in einer Haltung der Unkorrigierbarkeit bleiben, dass wir den Heiligen Geist betrüben. Das wird auch klar im Jesaja 63. Dort sagt Gott, sie sind widerspenstig gewesen und haben seinen Heiligen Geist betrübt. Da wandelte er sich ihnen zum Feind. Er selbst kämpfte gegen sie. Das ist die alttestamentliche Entsprechung von dem, was ich schon einige Male erwähnt hatte. Gott widersteht dem Stolzen. Gott widersteht dem Stolzen. Der kann beten, flehen, suchen, fragen. Da passiert überhaupt nichts, weil das alles verkehrt ist. Und Gott will, dass wir uns demütigen. Und Gott gibt Gnade dem Demütigen. Aber wenn wir widerspenstig sind, sind wir stolz, dann sind wir von unserer Richtigkeit überzeugt und wir hören nicht auf das Wort, das der Heilige Geist zu uns gibt, vielleicht auch durch Menschen, vielleicht auch durch deine Leiterschaft. Ja, lass uns da offen sein. Ja. Aber jetzt möchte ich auf diesen Punkt hinaus, der hier uns gezeigt wird und der ist so wichtig, eine Eigenschaft über Gott, die wenig betont wird, aber die enorme Auswirkungen, praktische Auswirkungen auf unser Leben hat. Das Bild, das wir haben von Gott, bestimmt unser Leben. Und wenn wir ein falsches Bild haben von Gott, können wir sehr motiviert sein, aber wir werden permanent in falsche Dinge hineingehen. Denkt an dieses Gleichnis, Lukas 19, von den anvertrauten Funden. Ja? Der Dritte, die haben da drei Kandidaten, haben da etwas bekommen und dann sollten sie damit arbeiten. Und der Dritte dachte, er ist ganz clever, der hat das einfach vergraben und hat gesagt, ja, so wird es behalten und wenn der wiederkommt, kann er es wieder haben und dann ist gut. Und er wird gefragt, warum hast du nicht gemacht, was die anderen gemacht haben? Warum hast du das nicht genommen und eingesetzt und damit gearbeitet und Frucht gewirkt in deinem Leben? Und dann sagt er, ich wusste, dass du ein harter Herr bist, der erntet, wo er nicht gesät hat. Und ich fürchtete mich. Sein Verhalten kam aus seinem Bild von seinem Herrn. Der Herr ist nicht hart. Der Herr erntet nicht da, wo er gesät hat. Das ist völliger Unsinn. So ist nicht Gott. Aber er hat die Vorstellung von Gott gehabt, von einem harten, ungerechten, bedrückenden, fordernden, jochauflegenden, einschüchternden Gott. Und weil er dieses Bild hatte, hat er entsprechend diesem Bild gelebt. Und darum ist es so entscheidend, dass wir das richtige Bild von Gott haben. Nicht eins, was wir ererbt haben von irgendwo, aus unserer religiösen Kultur, aus unserer Prägung oder sonst irgendwoher. Das Bild, das du hast von Gott, bestimmt dein Leben. Und wir wollen uns jetzt diese Eigenschaft anschauen, die hier erwähnt wird, und ich werde sie noch weiter von der Bibel noch mehr zeigen, die so praktische Konsequenzen hat. Der Gott der Bibel, der Gott, dem wir dienen, ist ein Gott, auf den Sünde unangenehme, hässliche Auswirkungen. Wenn wir von Sünde reden oder an Sünde denken, dann zuallererst fällt uns ein, ja, was mit uns dann passiert und wir sind wieder unter Verdammnis, wir fühlen uns schlecht und erzeugen auch vielleicht Probleme. Wenn wir ein bisschen weitergehen, dann denken wir sogar daran, was die Sünde mit den anderen Menschen macht, unsere Sünde mit den anderen Menschen macht. Aber wenn wir noch mehr Klarheit bekommen, dann fangen wir an zu verstehen, dass Sünde etwas mit Gott macht. Wir haben ein Christentum, was stark, stark unterwandert ist vom griechischen Geist. Und der griechische Geist gibt ein falsches Bild von Gott. Und die Vorstellung dort ist, Gott ist ganz weit weg und er ist der Unberührbare. Er ist der, der sich nie aus der Ruhe bringen lässt oder der sich nie irgendwie berühren lässt, der nicht Anteil nimmt an dem, was hier auf der Erde passiert. Er ist ganz weit weg und er lebt in einer anderen Sphäre und wir sind hier und er ist woanders und da gibt es keine Wechselwirkung. Das ist das griechische Verständnis von Gott. Und das ist hineingekommen in die Gemeinde. Und weil wir eine solche Vorstellung haben, ja, ich kleiner Mensch, ich werde doch nicht irgendeine Auswirkung auf einen großen, mächtigen Gott haben. Darum haben wir so viel Freimut zu sündigen. Und es fällt uns so leicht. Wenn aber der Heilige Geist unser Bild von Gott korrigiert und wir anfangen zu glauben, nicht nur zu hören, sondern weil wir dabei bleiben, auch zu glauben. Sünde, meine Sünde hat eine Auswirkung auf Gott. Sie kränkt ihn, sie beleidigt ihn, sie tut ihm weh, sie betrübt ihn, sie erzeugt Schmutz im Himmel. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Als Jesus am Kreuz gestorben war, ging er als Hohepriester mit seinem Blut in die himmlischen Heiligtümer und hat das himmlische Heiligtum gereinigt. Das bedeutet, die Sünde auf der Erde hat Dreck im Himmel veranstaltet. Die Erde und der Himmel sind miteinander verbunden. Und was hier passiert, hat eine Auswirkung auf da oben. Gott ist nicht der Unberührbare, Gott ist nicht weit weg, sondern Gott ist der, der nahe ist. Und er kann beleidigt werden, er kann gekränkt werden. Und da brauchen wir eine neue Sicht von unserer Bedeutung und da brauchen wir eine neue Sicht von Gottes Wesen. Und wenn das für uns real wird, dass unsere Sünde ihn beleidigt, ihn entehrt, weckt das eine enorme Motivation, weil das schon eine Liebe zu Gott da ist und das wird immer stärker. Wir wollen ihn nicht kränken, wir wollen ihn nicht beleidigen, wir wollen ihn nicht betrüben, sondern wir wollen im Gegenteil in der Gesinnung Jesu den Vater erfreuen. Das ist die andere Seite. Wenn wir das Richtige tun, wir erfreuen Gott. Gott nimmt Anteil an dem, er schaut, wie wir Entscheidungen treffen. Und wenn das gute, Gott wohlgefällige Entscheidungen sind, dann ist Gott erfreut. Und wenn ich das glaube, dass ich ihn erfreue, kommt die Freude aus seinem Herzen ein Stück weit wieder zurück. Und ich freue mich, weil er sich freut. Ja. So dass eine Gemeinschaft mit Gott, er ist nicht weit weg, er ist nah, er ist hier, er ist in dir. Der Heilige Geist, Gott in dir. Und er kann betrübt werden. Kann beleidigt werden. Lass uns einige Schriftstellen dazu anschauen, damit das irgendwie deutlicher wird. Jesaja 52. Und hier eigentlich beginnt das schon mit Ende von Kapitel 51. Sehen wir das Volk Gottes in der Niederlage. Das Volk Gottes beherrscht von seinen Feinden. Nicht, weil die Feinde mächtiger sind, sondern Gott hat gesagt, ich mache euch zu einem mächtigen Volk und ihr werdet triumphieren über eure Feinde. Ihr werdet herrschen über eure Feinde. Aber was sie getan haben, sie haben sich von Gott abgewandt und haben sich den Feinden zugewandt. Und der Feind hat diese Aufforderung gegeben, bück dich, leg dich hin, dass wir über deinen Rücken hinweggehen können. Und das Unfassbare passiert, die Sieger, die Herrscher beugen sich vor dem Feind und erlauben dem Feind auf ihrem Rücken herumzutrampeln. Das ist ja am Ende von Jesaja 51. Und dann sehen wir, das Volk Gottes ist am Boden, im Staub, in der Niederlage und so weiter, ist gebunden. Ja, all das siehst du dann in den ersten Versen von Kapitel 52. Und nachdem das alles beschrieben ist, was da ist mit dem Volk Gottes, dann heißt es in Vers 5, seine Beherrscher höhnen, spricht der Herr. Und ständig den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Gottes Name wird gelästert. Warum? Weil der Feind die Oberhand gewonnen hat, weil der Feind das Volk Gottes, das doch herrschen soll, beherrscht. Und er stellt sich hin und sagt, so Gott, das sind jetzt deine Leute, das sind die Überwinder. Die sind alle unter meinem Stiefel. Das sind deine Leute, wunderbar. Hast eine prächtige Armee. Und wenn du das liest und darüber nachsinnst und Zeit verbringst, der Heilige Geist wird anfangen, dir zu zeigen, das ist eine Klage Gottes. Da offenbart Gott, wie es ihm geht. Da ist Schmerz in ihm. Ständig, den ganzen Tag, wird mein Name gelästert. Die Sünde des Volkes Gottes, sie waren in der Niederlage aufgrund ihres Ungehorsams. Die Sünde des Volkes Gottes bringt Schmerz in Gottes Herz. Das ist, was wir hier sehen. Denkt an die Episode, wo der Prophet kommt und David konfrontiert. Ich habe jetzt die Schriftstelle nicht, das ist 2. Samuel irgendwo. Und dann sagt der Prophet, durch deine Sünde hast du den Feinden Gottes Anlass gegeben zur Lästerung. Das ist wieder genau das Gleiche. Ja? Das Problem ist nicht der Feind, der lästert, sondern das Problem ist, dass die Kinder Gottes dem Feind Gelegenheit geben. Würden sie das nicht tun, hätte er keine Gelegenheit. Also das Problem ist nicht der Feind, sondern das Problem sind Menschen, die nicht in den Ordnungen Gottes gehen und damit Raum geben für den Feind und selber beeinträchtigt werden, aber auch eben eine negative Auswirkung haben auf Gott. Fünfte Mose 32. Sie haben mich zur Eifersucht gereizt durch einen Nichtgott, haben mich gekränkt durch ihre Nichtigkeiten. Nichtigkeiten sind immer Götzen. Haben mich gekränkt durch ihre Götzen. Unser Gott empfindet Schmerzen, er kann gekränkt werden. Wir brauchen viel, viel Zeit mit solchen Worten und viel Zeit mit dem Heiligen Geist, damit wir entrinnen diesem griechischen Geist, diesem falschen Bild über Gott. Aber wenn das real wird in uns, wird eine enorme Kraft freigesetzt, eine enorme Willigkeit. Wir wollen Gott ehren, wir wollen, dass er sich freuen kann. Das war die treibende Kraft in den Herzen der Apostel. Wenn sie Anweisungen gegeben haben in ganz praktischen Dingen, dann ging es immer um die Ehre Gottes zuallererst. 1. Timotheus 6, Anweisungen für die Sklaven, wie die zu arbeiten haben, mit welcher Haltung. Ich kenne in Deutschland wenige Gemeinden, wo die Leiterschaft sich überhaupt dafür interessiert, wie die Leute arbeiten. Also wo die Leiterschaft fragen würde, du übrigens, hab lange nicht gefragt, was sagt eigentlich dein Chef über deine Arbeitsleistung und über deine Arbeitshaltung? Ich kenne wenige Gemeinden, wo die Leiterschaft sich für sowas interessiert, weil sie sagt, das ist privat, wir haben hier Gemeinde. Die Sicht der Apostel war total anders. Gemeinde sind nicht 3 Versammlungen, Gemeinde ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr nonstop, das ist Gemeinde. Es ist eine Gemeinschaft von Menschen, die die Woche über verstreut überall in der Stadt ihren Platz einnimmt und dort für die Ehre des Königs steht. Und dann kommen sie ab und zu zusammen in den Häusern und in der Versammlung und sie feiern Gott und sie machen Gott groß. Aber sie leben in der Gemeinde. Wir gehen nicht in die Gemeinde, wir sind die Gemeinde. Wenn wir das begreifen, dann ist eine völlig andere Situation. Und dann sind wir eine Gemeinschaft, die ein Ziel haben. Gott soll geehrt werden. Wir haben nicht diese lächerlichen Zahlenziele, die immer nur den Stolz irgendwie hochpushen, sondern wir haben das Ziel, Gott soll geehrt werden. Und wenn wir auf Qualität gehen, Gott wird die Zahlen bringen. Aber wenn wir nach Zahlen gehen und hoffen, dann wird sich die Qualität von alleine einstellen. Das hat noch nie funktioniert. Weil wenn wir nach Zahlen gehen, werden wir die Bedingungen so niedrig wie möglich machen, um so viel wie möglich zu haben. Und dann ist jeder uns willkommen, egal in welchen Sünden der lebt und egal, ob der die Bedingungen für Jüngerschaft erfüllt, egal, ob der sich hat taufen lassen auf die einzig korrekte biblische Art und Weise. Wir sagen, ach, bei uns sind alle willkommen, wir sind ganz lieb und wir sind ganz offen. Hauptsache, ihr kommt und fühlt euch hier wohl. Und wir werden eine Gemeinde machen, wo Menschen sich wohlfühlen. Aber unser Ziel ist, eine Gemeinde zu bauen, wo Gott sich wohlfühlt. Es ist sein Haus. Es ist sein Haus. Und er sucht einen Ort, wo er endlich einmal Gott sein darf. Wo kann denn Gott Gott sein? Im Himmel unbegrenzt. Aber wo auf der Erde darf Gott Gott sein? Die einen sagen, nicht Hände heben, nicht in Zungen reden, nicht neutestamentliche Taufe, nicht Jüngerschaft, nicht Verbindlichkeit, keine echte Ältestenschaft. Alle grenzen Gott ein und dann soll er aber kommen und soll ihnen Erweckung schenken. Das kann doch gar nicht funktionieren. Es beginnt damit, dass wir sagen, Gott, hilf uns, dass wir nicht dir dazwischen funken. Hilf du uns, dass wir nicht mit Selbstverständlichkeit unsere Bedingungen dir aufdrücken. Hilf uns, dass wir in eine wirkliche Zerbrochenheit kommen, wo du Gott sein darfst, wo es nur darum geht, hier sind wir. Wir wollen deinen Willen tun. Hilf du uns, verändere uns. Dann fängt echte Gemeinde an. So, da haben sie Anweisungen gegeben für die Sklaven, wie die arbeiten sollten. Und sie gaben auch eine Begründung, damit der Name des Herrn nicht verlästert wird. So, die Apostel hatten die Idee, die Haltung der Sklaven hat was mit der Ehre Gottes zu tun. Und das ist nur ein Beispiel. In allen Bereichen haben sie Anordnungen getroffen, aus dieser einen Motivation heraus. Wir möchten, dass Gott nicht verlästert wird. Oder positiv ausgedrückt, dass der Name des Herrn in uns verherrlicht wird. Das war die Motivation. Darum gab es Ordnungen in der Gemeinde. Nicht um Ordnungen zu haben, sondern das Ziel war die Ehre Gottes. Und es gab sehr klare Ordnungen. Ungläubige heiraten keinen oder Gläubige heiraten keine Ungläubigen. Gläubige machen keine Geschäftspartnerschaft mit einem Ungläubigen. Es gab Ordnungen in den Dingen, wo wir heute sagen, das ist doch privat, da dürfen wir nicht reinregieren, dann sind wir ja irgendwie eine totalitäre Sekte und wir vergewaltigen die Leute. Die Apostel haben solche humanistischen Ideen nicht gehabt. Sondern das Haus Gottes hat eine Ordnung und wir sind gesetzt dafür, zu sorgen, dass diese Ordnung verstanden und akzeptiert und gelebt wird. Das war Leiterschaft. Und alle durften zur Gemeinde kommen unter den Bedingungen Gottes. Und wer sagt, die Bedingungen, die finde ich nicht gut, die verstehe ich nicht, die akzeptiere ich nicht. Niemand wurde gezwungen. Ja, du musst nicht da sein. Aber wenn du da bist, unter den Bedingungen Gottes. So war Frieden in der Gemeinde. Unfrieden kommt, wenn jeder macht, was er will. Wir machen nicht das, was die Leiterschaft sagt, sondern wir machen das, was Gott sagt. Und die Leiterschaft sagt, was Gott sagt. Aber wir tun es für Gott, nicht für Menschen. Kommen wir zurück zu dieser Sache. So, Gott sagt, ihr habt mich zur Eifersucht gereizt. Was für ein interessanter Ausdruck. Und wenn du von solchen Dingen sprichst, dann kommen die Leute und sagen, ja, weißt du, das ist doch Altes Testament. Ich sage, was möchtest du damit sagen? Ja, das hat doch heute keine Bedeutung mehr. Ich sage, so hat Gott sich gewandelt. Ist er heute nicht mehr ein eifersüchtiger Gott? Der erste oder einer der ersten Namen oder Beschreibungen des Wesens Gottes in der Bibel ist, der Herr, dein Gott, ist ein eifersüchtiger Gott. So stellt Gott sich vor. Was heißt, er ist eifersüchtig? Das heißt, er wird einen Rivalen nicht akzeptieren. Er wird nicht hinnehmen, dass wir mit einem geteilten Herzen ihm dienen. Das heißt eifersüchtig. Gott ist eifersüchtig auf das, was ihm gehört. Menschliche, sündhafte Eifersucht ist eine Eifersucht auf etwas, was uns nicht gehört. Aber Gott ist eifersüchtig. Und ich sage dir, da sind zwei Dinge, wo man nicht spaßen darf mit Gott. Er ist eifersüchtig um seine Ehre. Und er ist eifersüchtig um die Braut. Diese beiden Dinge, wer ihm da dazwischen geht und das für sich haben will, kommt mir so eine Zeile aus einem Song von Jason Upton. Powerful weaklings practice their politics, stealing Jesus' bride. Mächtige Schwächlinge praktizieren ihre Kirchenpolitik und stehlen von Jesus die Braut. Gott wird aufstehen und Gott wird kämpfen. Und er sagt, es ist meine Braut. Und alle die sich vergreifen an der Braut, die sich erheben und die Menschen für sich beanspruchen, Menschen an sich binden. Warum sind Pastoren sauer, wenn Menschen ihre Gemeinde verlassen? Es gibt nur einen Grund. Sie haben geglaubt, das sind ihre Leute. Aber in Leiterschaft, uns gehören keine Menschen. Sie gehören Jesus. Paulus hat es den Ältesten von Ephesus eingeschärft. Sagt, es ist seine Gemeinde, die hat er sich erworben. Und Gott wird sein Wesen offenbaren. Wir werden einen eifersüchtigen Gott sehen und der Zorn Gottes wird kommen. Und Menschen, die sich vergreifen, auch im Namen von christlichen Dienst, an der Braut, werden massive Herausforderungen und Erschütterungen erleben. Es wird kommen, in Kürze. Es wird kommen. Woher weiß ich das? Weil bevor Jesus wiederkommt, kommt Elia. Das ist der Geist des Elia. Das ist der Eifer Gottes. Da wird das Herz Gottes offenbar und da gibt es keine Kompromisse mehr. Da gibt es diese Dinge nicht mehr. Und das wird kommen. Das wird kommen. Wir werden uns wundern, wie Gott eingreifen wird. Und Mächtige werden von Thronen stürzen. Glaub es mir. Aber wenn wir uns jetzt schon demütigen, sind wir auf der sicheren Seite. Wer sich erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich erniedrigt, wird erhöht werden. Also wir streben nicht nach Ehre, Ansehen, Macht und Einfluss und Größe und Zahlen und diesen ganzen Kinderkram, sondern wir streben nach eins, ein Herz, das Gott wohlgefallen will. Und Gott wird mit uns sein. Gott wird uns segnen, glaub es mir. Und Gott wird diese Gemeinde segnen. Halleluja. Ich sage diese Dinge nicht, weil ich der Meinung bin, das braucht diese Gemeinde und hier ist es im Argen. Bitte versteh mich nicht verkehrt. Versuch nicht in meinen Predigten zwischen den Zeilen zu lesen. Was ich sage, steht auf den Zeilen. Ja? Und ich mache nicht irgendwelche Andeutungen durch die Blume, sondern was ich sagen möchte, sage ich. Ja. So 1. Korinther 10. Es geht um den eifersüchtigen Gott und Leute sagen, ja bitte, das ist doch Altes Testament. 1. Korinther 10, ist das Altes oder Neues? Natürlich Neues. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwa stärker als er? Wir sehen heute, wie die Unterscheidung immer mehr verblasst und wie immer mehr Leute immer frecher und dreister werden und im Namen des Herrn unreine, unsaubere, dämonische Dinge in der Gemeinde akzeptieren. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich erlebt habe, als ich mal ein paar klare Statements über Film Herr der Ringe gemacht habe und Harry Potter. Da siehst du, da gibt es Leute, die kämpfen um ihr Recht, mit den Dämonen spielen zu dürfen. Sie kämpfen um ihr Recht. Und sie werden unverschämt und dreist und tun alle möglichen Dinge, die sie in noch mehr Probleme bringen, wenn eine solche Botschaft ihnen gegeben wird. Statt zu sagen, danke, dass du uns warnst. Offensichtlich hast du etwas vom Herrn erkannt, was für uns völlig unbekannt ist. Und wir nehmen das an, weil es steht im Wort Gottes. Wir können nicht mit Dämonen rumspielen und dann ins Haus des Herrn kommen. Das ist nicht möglich. Und das betrifft okkulte Fantasyfilme, das betrifft Pornografie und das betrifft abergläubisches Zeugs. Ich bin in einer Wohnung gewesen und weißt du, was Feng Shui ist? Da steht ein wie heißen diese, Money Tree, heißt das auf Englisch. Das ist so, so aus Draht, so ein kleines, wie so ein Bonsai-Bäumchen und statt Blätter sind Münzen. Und die Idee ist, wenn du ein Money Tree in dein Haus hast, dann kommt das Geld in dein Haus. Das ist finsterster Aberglaube. Ich bin in christliche Häuser gewesen, da steht zur Deko ein kleiner Buddha. Ist wirklich wahr? Ist wirklich wahr? Wenn ich die Heiligkeit Gottes kenne, wenn ich weiß, wie Gott reagiert auf Götzen, er will nichts damit zu tun. Meinst du, im Himmel hängen irgendwelche Buddhas an den Wänden oder so etwas? Oder Shiva oder irgend so ein Quark? Und wenn wir Gott kennen, wie können wir solche Dinge in unser Haus tun? Wie ist das möglich? Es ist eben nur möglich, weil man diese Seite von Gott überhaupt nicht kennt. Ach, das ist doch nur nette Deko. Wenn du weißt, diese Gegenstände, diese Bücher, diese Sachen sind verbunden mit dem Okkulten, mit dem Dämonischen und du liebst Gott, du kannst den Gedanken nicht ertragen, dass du so etwas in deinem Haus hast. Du kannst es nicht ertragen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn sein und am Tisch der Dämonen. Also diese Leute sind auch zu irgendwelchen Opferfeiern gegangen. Nach dem Gottesdienst, komm, mach schnell, predige kurz, wir haben noch einen Termin am Nachmittag. Und dann gingen sie zu irgendwelchen dämonischen Opferriten. Das muss man sich mal vorstellen. Und Paulus sagt, wenn ihr das tut, ihr werdet einen eifersüchtigen Gott kennenlernen. Seid vorsichtig. Oder in Hesekiel sagt Gott, sie haben meinen heiligen Namen entweiht. Sie haben meinen heiligen Namen entweiht. Und als Jesus dann über Gebet lehrt, ja, wir nennen das das Vaterunser, dieses Gebet des Herrn, ja, nach der Einleitung, nach Gemeinschaft mit dem Vater, aufschauen zu ihm, sich klar machen, wer er ist, wie gut er ist, und sich zu öffnen für seine Liebe, für seine Bejahung. Nach dieser Gemeinschaft mit Gott, das erste Gebetsanliegen, geheiligt werde dein Name. Das ist das erste Gebetsanliegen, das ist wichtiger als unser tägliches Brot. Das allererste ist nicht unser Leben, das allererste ist, wie geht es Gott? Geheiligt werde dein Name. Wir sind ein Volk für seinen Namen, Apostelgeschichte 15. Ein Volk für seinen Namen. Unsere Berufung ist, den Namen Gottes zu verherrlichen. Was bedeutet das? Ihn groß zu machen. Leuten eine Demonstration zu geben. Er ist herrlich, er ist wunderbar, er ist einzigartig, er ist unvergleichlich, er ist ein gewaltiger Schatz und ich sollte ihn eigentlich auch haben. Und wenn ich ihn nicht habe, dann verpasse ich das Wichtigste im Leben. Das heißt, wir verherrlichen den Namen des Herrn. Wir leben für seine Ehre, wir machen ihn groß. Und das will der Heilige Geist in uns hervorbringen. Dass der Name des Herrn in euch verherrlicht wird, habe ich schon erwähnt, 2. Thessalonicher 1, Vers 12. Okay, gehen wir weiter. Jetzt möchten wir fragen, ja, wie wird dieses Ziel der Verherrlichung des Herrn in uns erreicht? Und ich möchte jetzt drei Schriftstellen mit euch anschauen, die das Wesen des neuen Bundes beschreiben. Und meine Erfahrung ist die, dass es sehr, sehr viele Christen gibt, die behaupten, den Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund kennen. Und wer nicht den Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund kennt, mit großer Sicherheit lebt mit christlichem Vokabular immer noch im Alten Bund. Was basiert auf Anstrengung und du musst es tun ohne Gnade, ohne dass wir erleben, dass Gott das tut, was wir gar nicht tun können. Du denkst, ich springe jetzt hier im Thema, aber du wirst sehen, wie ich mittendrin bin und wie das dann alles gut zusammenpasst. So, drei Beschreibungen des neuen Bundes. Hesekiel 36 ist euch sehr bekannt. Und Gott sagt hier, ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Gott ist absolut entschieden und er wird es tun. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist, neuer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein. Und mehrere Male finden wir diese Aussage. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Das heißt, all das, was Gott ist und was er versprochen hat, uns zu tun, werden wir wirklich erleben. Das ist die größte Verheißung, die es gibt. Ich werde euer Gott sein. In der ganzen Tiefe und Fülle werden wir ihn erleben, so wie es wirklich ist. Und das Wesen des neuen Bundes sind nicht neue Gesetze und neue Aufgaben und neue Dinge, die wir tun sollen oder eine neue Gottesdienstordnung oder irgendwas. Das Wesen des neuen Bundes ist, dass Gott ein Wunder der Verwandlung tut in unserem Herzen. Und unser Herzen reinigt. Und es ist eine falsche Lehre zu sagen, ich habe mich bekehrt und mein Herz ist rein und fertig. Das ist der Anfang, von dem es losgeht. Das Ziel aller Weisung, das Ziel aller Lehre ist Liebe aus reinem Herzen. Das ist das Ziel, das heißt, die Lehre hilft uns, dahin zu kommen. Also, wir haben uns bekehrt, aber wir sind noch nicht da. Wir haben einen guten Start. Aber Bekehrung ist der Anfang eines Werkes Gottes an unserem Herzen. Und das müssen wir verstehen, was das bedeutet. Und bei aller Unvollkommenheit können wir zu jedem Zeitpunkt im Frieden mit Gott leben und können ein reines Gewissen haben, zu jedem Zeitpunkt. Weil es bestimmte Bereiche gibt, die Gott erstmal beiseite lässt und mit denen Gott nicht handelt. Und es dauert eine Weile, bis es tiefer geht und bis Gott dann durch sein Licht an die tiefsten Dinge, die Motive und Herzenshaltung geht. Aber schon der Neubekehrte kann im Frieden mit Gott leben. Und da ist noch so viel Eigennutz und so viel Stolz und so viel Ehre suchen von Menschen. Aber er kann im Frieden Gottes leben, weil es noch die Zeit ist, dass Gott an diese Dinge rangeht. Aber wenn er weitergeht mit Gott, dann geht es tiefer und tiefer und tiefer und das Licht scheint. Und die Motivation des Herzens wird offenbar. Und die Buße ist tiefer. Erst geht es nur um Rauchen oder Pornos oder Steuerbetrug oder solche Dinge. Und nachher kommen die wirklichen Dinge, die Wurzel, aus der das alles kommt. Erst geht es nur um die Früchte, aber nachher geht es um die Wurzel. Ja? Und das sind diese Herzenshaltungen und diese selbstsüchtigen Motive. So wenn Paulus in Philipper 2 sagt, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ruhmsucht willen. Wiederum in seinem kleinen Vers ist diese riesige Lehre, erlaube Gott, ein tiefes Werk an deinem Herzen zu tun und deine falschen Motive aufzudecken und dich dort zu reinigen. Dass du die Dinge wirklich tust für Gott und nicht göttliche Dinge benutzt und eigentlich für dich etwas haben willst. Ja? Aber wir wissen von diesen Täuschungen und von diesen verborgenen Dinge nichts, bis Gott daran geht. Und das ist auch in Ordnung so. Aber wir sollen wissen, dass es dieses Werk des Herzens, der Herzensreinigung gibt. Und das ist, worum es wirklich geht. Paulus sagt, 1. Thessalonicher 2, Gott, der die Herzen erforscht. Wenn bei der Bekehrung alles gereinigt ist, dann was erforscht er dann da noch? Gott, der die Herzen erforscht. Ein tiefes Werk an unserem Herzen. Und hier in Hesekiel wird das beschrieben, das Ziel ist ein Herz, das empfänglich ist, das empfinden kann, das seine Nähe erleben kann, das von ihm empfangen kann, das sich in ihm bergen kann, das ihn genießen kann, das ihn erleben kann. Das steinerne Herz ist kalt und unberührbar und es kann nichts erleben. Und mehr oder weniger haben wir alle dieses Problem. Das Herz wurde verhärtet durch die Sünde. Aber jetzt kehrt Gott diesen Prozess um und jetzt arbeitet er und er macht unser Herz weich und offen und empfänglich. Und wir werden fähig, von Herzen zu glauben, von Herzen zu vertrauen, von Herzen zu empfangen, von Herzen uns dienen zu lassen und dieses Wasser des Lebens zu trinken, von dem wir gestern gehört haben. Und es ist nicht nur ein empfängliches Herz, das Gottes Liebe erleben kann, sondern es ist auch ein williges Herz. Hier in Vers 27 ist diese gewaltige Verheißung, ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. Wenn du diese Offenbarung hast, dass ein williges Herz, gehorsam von Herzen, ein zentrales Geschenk des neuen Bundes ist, wenn du das begreifst, kommst du in die Freiheit. Nicht in die Freizügigkeit und in die Willkür, aber in die Freiheit vom Gesetz und vom schlechten Gewissen. Gott hat versprochen, so an dir zu arbeiten, am Ende, du wirst in seinen Ordnungen wandeln und du wirst seine Gebote halten. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, als junger Christ, ich war dann im Hebräerbrief, Andrew Murray, hohe Priester, habe diese Dinge gelesen, eine kostbare Schwester hat mir das gegeben, da war ich 2 Jahre im Herrn und dieses Buch lese ich jetzt seit 32 Jahren. Seit 32 Jahren lese ich die Auslegung über den Hebräerbrief und da wird das alles erklärt. Und zum ersten Mal sah ich, dass Gott hat versprochen, vorher war immer mir klar, mein großes Problem ist Ungehorsam. Wenn ich nur gehorsam wäre, dann wäre alles ganz einfach. Mein großes Problem ist ungehorsam. Und dann lese ich da, Gott hat versprochen, mich zu verändern. Gott hat versprochen, aus mir einen Mann zu machen, der in seinen Ordnungen lebt und der seine Rechtsbestimmung hält und bewahrt. Als das mir klar wurde, ich habe gesagt, oh Gott, dein Glaube ist groß. Wunderbar, wunderbar. Dann fällt diese Last runter. Ich muss mich anstrengen und ich muss mich mühen. Dieser ganze Gesetzeskrampf, das ganze Zeugs von Römer 7, das ist fertig dann. Und dann kommst du in die Freiheit. Und das heißt nicht, von da an ist alles egal, sondern Gott wirkt eine Willigkeit und du tust das Richtige immer mehr aus den richtigen Motiven heraus. Und du willst Gott gefallen, du willst ihn nicht kränken. Und viele martern sich selber und sagen, ich bin ein Heuchler. Ich singe hier diese schönen Lieder, aber schau dir mein Leben an und ich bin ein Heuchler. Und eigentlich, ich liebe überhaupt nicht Gott. Und viele zermartern sich. Das hilft dir überhaupt nicht. Wir denken, dass wir uns mit dem Stock irgendwie zur Heiligkeit antreiben. Das funktioniert nicht. Das bringt nur Krampf. Wir sind in der Hand Gottes. Und du musst glauben, wenn du sagst, Gott, ich will dir gehorchen, ich will dir dienen, ich will deinen Willen tun, bitte hilf mir. Du musst glauben, dass Gott dir glaubt. Da kommst du raus aus der Selbstanklage. Du musst glauben, wenn du sagst, Herr, so aufrichtig ich das sagen kann, ich will dir gefallen, ich will deinen Willen tun. Bitte hilf mir, lehre mich, erziehe mich, züchtige, mach, was du machen musst, aber bitte, hilf mir. Dann musst du glauben und erst dann kommt der Frieden. Du musst glauben, dass Gott dir glaubt und sagt, ja, ich nehme das an. Das ist die gewaltige Lektion, die man lernen kann aus der Begegnung von Petrus nach der Auferstehung. Ja, Petrus, der war so stark in sich selber und so überzeugt und er war beeindruckt von sich selber eigentlich. Seine Stärke war keine Stärke, sondern eine gewaltige Schwäche. Und er war ganz beeindruckt von sich selbst. Herr, wenn alle dich verlassen, ich niemals. Ich liebe dich mehr als alle anderen. Oh, war der begeistert, aber nicht vom Herrn, von sich selber. Der war begeistert von seiner Hingabe, von seiner vermeintlichen Hingabe. Totale Täuschung. Der war verliebt in sein Spiegelbild. Das war sein Problem. Und Jesus hat ihm gesagt, du wirst mich verraten. Ich meine, der hätte doch sagen können, oh Jesus, gibt es eine Möglichkeit, wie wir das verhindern können? Kannst du mir helfen, bitte? Das wäre furchtbar, ich will das nicht. Was sagt er? Jesus sagt, du wirst mich verraten. Er sagt, Jesus, du kennst mich nicht. Du hast keine Ahnung, wie tough ich bin. Du hast keine Ahnung, wie hingegeben ich bin. Nein, niemals. Siehst du, wie er sich über Jesus stellt? Jesus, der Sohn Gottes, der immer die Wahrheit gesprochen hat, sagt, du wirst mich verraten. Er sagt, nein, da irrst du dich. Das müsste man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was das für ein Kerl war. Und dann, natürlich, es kommt so, wie der Herr gesagt hat. Und dann, nach der Auferstehung, Jesus sagt zu den Frauen, sagt es den Jüngern und Petrus. Der hatte sich schon abgeseilt. Und dann hatte er ein Gespräch. Und er sagt, Petrus, liebst du mich mehr als diese anderen? Das war immer sein Ding. Hey, ich liebe dich mehr als alle anderen. Liebst du mich mehr als die anderen? Und dachte mir, na klar, Herr, logisch, weißt du doch. Da war er zerbrochen und hat gesagt, Herr, ich liebe dich. Hat er nicht mehr gesagt, ich liebe dich mehr als alle anderen. Und er wurde herausgefordert. Worauf gründe ich jetzt meine Identität? Auf mein Versagen? Er hätte sagen können, Herr, du siehst, was ich gemacht habe. Wie kann ich jetzt noch sagen, ich liebe dich? Die Taten sprechen eine solche Sprache, die verurteilen mich. Was soll ich jetzt noch sagen? Du weißt, was mit mir los ist. Er musste sich entscheiden für eine neue Identität. Seine Identität war nicht sein Versagen. Viele Christen ziehen ihre Identität aus ihrem Versagen. Und darum kommen sie nicht vorwärts. Und dreimal hat der Herr ihn herausgefordert, weil er ihn dreimal verleugnet hat. Und das war eine Qual für Petrus. Aber er musste da durch. Und er musste hören, als er dann sagte, Herr, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Petrus sagt, ist gut, ich glaube das. Ich gehe mit dir. Darauf baue ich. Petrus wurde dahin gebracht, zu glauben, dass sein schwächliches Bekenntnis, was nicht von Taten gedeckt war, vom Herrn doch akzeptiert wird. Und das war der Anfang für eine neue Identität. Und viele verurteilen sich und finden sich als Heuchler, wenn sie Lieder singen, wo es um die Hingabe und um die Liebe geht. Aber du musst wissen, die Liebe glaubt alles. Und wenn du sagst, Jesus, so gut ich es sagen kann, so ernst und so entschieden, wie ich es nur meinen kann, hier bin ich, ich will mit dir gehen, ich will dir glauben, ich will dir gehorchen, ich will dir folgen. Jesus sagt, ja, es ist gut, es ist gut. Ich nehme das, ich baue da drauf. Das ist der Anfang, wir gehen zusammen. So kommen wir raus aus der Falle der Selbstanklage. Wir können manchmal so hart sein und so gnadenlos zu uns selber. Und dann sind wir es auch zu den anderen. Wir können nicht die anderen mehr lieben, als wir uns selber lieben. Wir können nicht Gnade verweigern für uns selber und dann Gnade geben für andere. Das können wir nicht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wie jemand mal gesagt hat zu einem Menschen, der sehr streng und gnadenlos ist, weißt du, zu sich selber: Ich möchte nicht dein Nächster sein. Weil du wirst mich so lieben, wie du dich selber liebst. Der Herr hat Gnade für uns. Und diese Gnade müssen wir sehen und glauben. Und dann werden wir Gnade haben für andere. Halleluja. Halleluja. So, wo waren wir? Gott macht aus dir jemanden, der in seinen Ordnungen lebt und seine Rechtsbestimmung bewahrt. Du hast keine Kraft, deinen Charakter zu ändern. Je eher du das einsiehst, umso schneller kommst du zum Punkt der Kapitulation. Je eher du das begreifst, umso eher sagst du, okay, Herr, ich habe versucht, mich zu verändern. Hier bin ich, ich gebe auf, ich kapituliere, ich schaff's nicht. Und dann kommt die wunderbare Botschaft: Ich habe nie erwartet, dass du es schaffen sollst. Ich weiß, dass du es nicht schaffst. Ich wusste das von Anfang an, aber du hast gedacht, du schaffst es. Oh Herr, ich kann nicht mehr. Ich versage, ich schaff's nicht. Ich gebe jetzt auf, es tut mir leid. Der sagt, wunderbar, dann können wir jetzt beginnen. Gottes Gnade kommt nicht als Sahnehäubchen auf all deine mächtigen Anstrengungen. So als krönender Abschluss. Sondern die Gnade kommt, wenn du kapitulierst und sagst, ich kann es aus mir heraus nicht. Aber ich habe verstanden, du hast versprochen, dass du es tun wirst. Und ich vertraue dir, hier bin ich, ich gebe mich in deine Hand, wirke du in mir, erziehe mich, präge mich, schick mir die richtigen Menschen auf den Weg. Viele Dinge, auch viele ernste Dinge, die Gott sagen möchte, kann er uns nicht direkt sagen, weil wir denken, das ist der Teufel. Und er schickt Menschen in unser Leben, die über Jahre zeigen, dass sie für uns sind, in der Hoffnung, wenn sie dann vom Heiligen Geist gerufen werden, uns mal ein paar knackige Dinge zu sagen, die ans Eingemachte gehen, dass wir dann nicht sofort in Abwehrhaltung gehen, sondern sagen, hallo, ich kenne doch diesen Menschen. Ich weiß doch, wie der alle Jahre sich zu mir verhalten hat. Ich weiß doch, dass der für mich ist. Also wenn der so etwas sagt, was mir so unangenehm ist, gegen das ich so bin, was ich nicht glauben kann, was ich nicht glauben will, aber ich habe seine Haltung gesehen über die Jahre zu mir. Und ich lasse das mal stehen. Ich wehre mich nicht dagegen. So schnell kommt Korrektur, gegen die wir uns wehren, weil sie unangenehme Dinge offenbart über uns, die wir nicht sehen wollen. Wir alle haben ein geputztes Spiegelbild von uns. Und das polieren wir. Und da sind wir kräftig dran bemüht, das immer schön strahlend zu haben. Aber wenn der Herr kommt, dieses schöne, verkehrte Bild wird zerschlagen werden. Jedem Manne dünkt sein Weg recht. Das heißt, jeder glaubt, dass er auf dem richtigen Weg ist. Schon mal gesehen? Jede Gemeinde glaubt, dass sie die ausgewogene Gemeinde ist. Die anderen auf der Straße runter, die sind extrem. Die haben es mit dem Heiligen Geist oder die haben es mit der Heiligung oder dies oder das. Die sind extrem. Aber wir sind die ausgewogene Gemeinde. Und das Witzige ist, jede Gemeinde glaubt das von sich. Und das kann ja nicht sein. Irgendwer muss ja extrem sein, wenn die so verschieden sind. Und so ist es auch mit uns. Jeder von uns denkt, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber dass du überzeugt bist, du bist auf dem richtigen Weg, das bedeutet überhaupt nichts. Das bedeutet ganz, verlass dich nicht darauf. Der die Herzen erforscht, ist der Herr, geht es dann weiter. So, Gott muss sein Zeugnis geben. Gott muss zeigen, ob dieser Weg wirklich richtig ist. Und das ist ein Unterschied, ob ich einfach stillschweigend davon ausgehe, das ist schon alles richtig bei mir, oder ob Gott redet und Gott mir das Zeugnis gibt. Das ist ein Unterschied. Halleluja. So, lass uns weitergehen. Hier ist die Verheißung eines neuen Herzens. Mit einigen Details. Jeremia 32, Vers 40 und Vers 41. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Und ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde sie in diesem Land pflanzen in Treue, mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele. Bitte achte hier drauf, hier wieder der neue Bund, das neue Herz. Und hier wird ein Aspekt beschrieben, der ganz, ganz wichtig ist. Gott legt seine Furcht in unser Herz. Die Furcht des Herrn ist ein Geschenk Gottes. Alles, was wir tun sollen, ist uns dafür öffnen und es begehren wollen. Dein Herz trachte jeden Tag nach der Furcht des Herrn, heißt es in Sprüche, irgendwo in Kapitel 23. Wir sollen nach der Furcht des Herrn trachten. Warum? Weil die Furcht des Herrn ist eine Kraft in unserem Herzen, die uns beim Herrn behält. Es ist eine Kraft, die uns motiviert zum Gehorsam. Das ist ein gewaltiger Segen, wie es in Sprüche heißt, durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. So Gehorsam, den Gott haben will, kommt nicht aus schlechtem Gewissen, kommt nicht aus Pflichtbewusstsein, kommt nicht aus Angst vor der Hölle oder aus Hoffnung auf Segen. Der Gehorsam, den Gott hervorbringen wird, kommt durch die Furcht des Herrn. Das ist eine Gesinnung. Ich will Gott ehren, ich will ihn erfreuen, ich will ihn nicht mehr entehren und beleidigen und kränken. Ich will ein Leben führen, das Gott wohlgefällt. Das ist die Furcht des Herrn. Und die Furcht des Herrn haben wir nicht und die werden wir nie erzeugen, aber Gott bietet sie uns an. Das ist ein Geschenk. Das ist das Zentrum der Erlösung, ein Herz, das Gott fürchtet. Wie wenig wird darüber gelehrt und wie wenig trachten danach. Aber wenn wir verstehen, was für eine gewaltige Kraft es ist, die Furcht des Herrn, durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Also die Furcht des Herrn ist die Kraft, die uns hilft, Sünde zu widerstehen, auf Versuchungen nicht einzugehen. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Sprüche 14, 27. Fallen des Todes. Der Feind hat Fallen des Todes aufgebaut, dein geistiges Leben zu zerstören. Aber durch die Furcht des Herrn werden wir diese Fallen alle umgehen. Und wir werden in keine von diesen Fallen hineingehen. Eine haben wir schon erwähnt, die reich werden wollen, fallen in mancherlei Versuchung. Eine andere Falle habe ich auch schon erwähnt. Jemand möchte einen ungläubigen Partner heiraten. Das ist eine Falle des Todes. Und in den allermeisten Fällen geht das schief und die Person verliert ihren Eifer und ihre Hingabe an Gott. Das ist eine Falle des Todes. Wie oft hat man das gesehen? Junge Leute bekehren sich und auf einmal ist die Traumfrau, die sie immer sich gewünscht haben, ihnen zugeneigt. Auf einmal ist das Angebot da. All die Zeit wollte sie nichts von ihm wissen. Und dann, ach, das wäre ja die Traumfrau. Dann bekehrt er sich und auf einmal gibt es einen Sinneswandel und auf einmal hat er wunderbare Möglichkeiten. Eine Falle des Todes. Wie viele junge Leute habe ich gesehen, die ihr Eifer verloren haben, die ihr Brennen für Gott verloren haben, wegen Beziehungen. Ungesunde, unreine, vorzeitige Beziehungen, die nicht in der Ordnung Gottes waren. Wie viele Male? Und nicht nur junge Leute. Nicht nur junge Leute. Fallen des Todes. Und durch die Furcht des Herrn meiden wir diese Fallen des Todes. Was für ein Ärgernis für den Teufel. Halleluja. Da hat er sich liebevoll da eine Falle konstruiert, reibt sich die Hände hinterm Busch und sagt, jetzt kommt er. Und kurz vorher nimmt der Herr dich an die Hand und sagt, du weißt, wir gehen mal einen kleinen Bogen. Und der Teufel hinterm Busch sagt, was? Dann mache ich mir die ganze Arbeit und dann macht er einen Bogen um meine Falle. Halleluja. Halleluja. Wir können mit Gott an der Hand Gottes durch das Minenfeld des Lebens gehen. Völlig entspannt und fröhlich pfeifend. Und überall sind tödliche Minen. Aber der Herr weiß, wo sie sind. Und wir müssen nicht wie in Ostfriese die Minen suchen. Ja? Sondern wir gehen da einfach durch. An der Hand Gottes. Ja? Total entspannt. Halleluja. Ja, wie genau funktioniert es? Wie meidet man das Böse durch die Furcht des Herrn? Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Hochmut und Stolz und bösen Wandel und einen ränkevollen Mund, das hasse ich. Hier offenbart Gott seine Gefühle. Hier offenbart Gott, dass es Dinge gibt, die er hasst. Ihr Lieben, weil wir diesen humanistischen Geist so stark reingelassen haben in das Volk Gottes, haben wir ein verdrehtes Bild von Gott. Unser Gott ist ein hassender Gott. Ja, er hasst die Sünde. Hebräer 1, Vers 9. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Gott liebt Gerechtigkeit und er hasst Gesetzlosigkeit. Wahre Liebe muss das Böse, das die Liebe stört und zerstört, hassen. Sonst ist es keine echte Liebe. Eine Mutter, die ihren Sohn an Drogen verliert, wird Drogen hassen. Weil Drogen ihren Sohn kaputt machen. Wenn sie sagt, na ja, das ist auch eine Art zu leben, dann sagen wir, liebst du überhaupt deinen Sohn oder was? Also, Liebe und Hass gehören zusammen. Wer das Gute wirklich liebt, muss das Böse hassen. Sonst ist es keine echte Liebe. Weil das Böse zerstört den Frieden, zerstört die Beziehungen, zerstört das Lebensglück. Sünde zerstört. Und Gott zerstört, was uns zerstört. Amen. Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Und wir haben klare Anweisungen im Worte Gottes. Wir sind ja die Nachahmer Gottes. Wir sollen also durchs Leben gehen, immer mehr in Übereinstimmung mit ihm. Und das bedeutet auch, dass wir lernen sollen zu lieben, was er liebt und zu hassen, was er hasst. Und viele Christen haben das noch nie realisiert, dass wir die Aufgabe, das Gebot haben, wir sollen lernen, bestimmte Dinge zu hassen. Psalm 97, Vers 10. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, hasst das Böse. Römer 12, weiß ich jetzt nicht den Vers, verabscheut das Böse. Und verabscheuen bedeutet, Ekelgefühle zu haben, Horror zu haben. Wir haben ein Gebot, Horrorgefühle zu haben über das Böse. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Ja, wo kriegt man Horrorgefühle her? Nun, Gott hat sie in seinem Herzen. Und wenn wir ihm zu nahe kommen, springt der Funke über. Wie mit allen anderen Dingen. Demut ist das Herz Gottes. Kommen wir ihm zu nahe, kommt es in unser Leben. Heiligkeit ist das Wesen Gottes. Kommen wir ihm zu nahe, kommt das in unser Leben. Wir werden so werden, oder wie die Person, mit der wir Gemeinschaft haben. Das ist im irdischen Leben so und das ist auch in unserer Beziehung zu Gott so. Und stell dir einmal vor, ja, die Dinge, vor denen du einen Horror hast, die Dinge, die dich ekeln, sind für dich keine Versuchung. Ja? Also stell dir vor, jetzt nach dem Gottesdienst, jemand ist ganz lieb und lädt dich zum Essen ein. Und ganz vorsichtig fragst du, ja, was gibt's denn? Und dann stellt sich heraus, Es gibt das, was dir das ekelhafteste Essen ist, was du dir überhaupt noch vorstellen kannst. Du bist bereit, alles zu essen, aber das niemals. Nicht nur über meine Leiche. So, jetzt bist du da. Hat jeder irgend so ein Gericht vor Augen, wo er sagt, oh, wenn ich nur daran denke, schüttelt's mich. Ja? Hat jeder eins? Ja? So, jetzt stell dir vor, du wirst zu dieser Art von Essen eingeladen. Ja? Du wirst eingeladen zu diesem Essen, vor dem du dich ekelst. Was tust du? Kriegst du Schweißausbrüche? Rufst du die halbe Gemeinde an mit deinem Handy? Sagst, bitte bete für mich, dass ich dieser Versuchung widerstehe. Oh, helf, dass ich nicht schwach werde. Steht mir bei. Gib mir noch ein paar Tipps. Oh, ich habe solche Sorge, dass ich da einknicke. Du sagst, ach Bruder, ist nett von dir, aber heute ist mein Fastentag. Ja, oder ich bin schon ziemlich satt, danke. Oder ich weiß nicht, was du machst, aber du wirst nicht einmal in das Haus gehen, wo es dieses Essen gibt, weil du das nicht mal riechen möchtest. So, was hilft dir, das zu meiden? Der Ekel, der Horror. Verstehst du? Du bist total entspannt, du fühlst den Horror in dir und du weißt, du bist stark, du wirst widerstehen. Du wirst widerstehen, nur über meine Leiche. Niemals rühre ich dieses Zeug ab. Das ist das Prinzip. Wenn du etwas hast, ja, sagen wir, du hast Drogen, der Teufel wird nie kommen und sagen, na, wie ist es, wollen wir noch mal? Es ist Zeitverschwendung, du bist ein hoffnungsloser Fall für diese Art von Versuchung. Weil das ist völlig außerhalb deines Horizontes. Du hast es nie geliebt, du hast nichts damit zu tun, du findest das total blöd, du hast das Zeug. Das ist keine Versuchung. Versuchungen kommen mit den Dingen, die wir verbunden haben mit einer Lusterfahrung. Versuchungen kommen nur mit den Dingen, die wir aus unserer Vergangenheit mit einer Lusterfahrung verbinden. Das ganze Problem von Sünde ist, dass die Sünde Lust verspricht. Und wenn wir jetzt durch diese ganze Täuschung und dieses verlockende Angebot durchschauen und die Dinge sehen, wie Gott sie sehen und sie bewerten, wie Gott sie bewerten und dann Gott uns Gefühle dazu gibt, werden wir in den Bereichen, wo wir schwach waren, stark. Weil etwas in uns sagt, nie mehr, fertig damit, nie mehr. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Das ist die Kraft, die uns zu Überwinder macht. Dann nicht, oh, sind wir angespannt und oh, jetzt bloß keinen Fehler machen, sondern ganz locker gehen wir da durch und sagen, du, früher ja, aber jetzt nicht mehr. Ich bin ein neuer Mensch, es ist ein neuer Geschmack, da sind neue Werte, da sind neue Vorlieben in mir und neue Abneigungen. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Das ist Freiheit. Und das ist das Ziel der Erlösung hier auf der Erde. Dass in uns etwas, nie in der ganzen Fülle, aber doch etwas, und das reicht aus, vom Abscheu und vom Hass und vom Ekel Gottes auf die so sich nett darstellende Sünde irgendwie in uns ereignet. Wir haben diesen Ekel und wir werden davon geleitet. Und es ist völlig normal, uns abzuwenden. Völlig normal, das hinter uns zu lassen. Und wir haben in diesem Bereich keine Kämpfe mehr. Gott will und kann und wird unseren Geschmack ändern. Er wird wirken durch seinen Geist. Und das ist der Grund, warum Gott möchte, dass wir ihn suchen und dass wir Zeit verbringen. Nicht, damit wir zeigen, wir sind brave Christen. Der Sinn unserer täglichen Zeit mit Gott ist, ihm unser Herz zu geben und da weiterzumachen, wo er gestern aufgehört hat. Die dritte Schriftstelle, Jeremia 31, Vers 33, das ist der neue Bund. Ich werde mein Gesetz auf ihr Herz schreiben. Gott schreibt sein Gesetz, das heißt seinen Willen. Das ist nicht das mosaische Gesetz, das ist nicht das Gesetz von Römer 7, sondern hier bedeutet Gesetz der Wille Gottes, der Standard Gottes, der Maßstab Gottes. Gott schreibt sein Gesetz auf unser Herz. Also im Computerdeutsch ein neues Betriebssystem. eine neue Art zu funktionieren, eine innere Übereinstimmung. Das ist die Freiheit des neuen Bundes. Nicht Gebote drohend über mir, sondern ich verinnerliche und bejahe diese Gebote. Ich stimme mit diesen Geboten überein. Ich will, was Gott will. Das ist die Freiheit des Gehorsams. Stell dir einmal vor, du würdest von Herzen in allen Bereichen das lieben und das wollen, was Gott will. Welches Problem hast du dann noch mit Gehorsam? Null. Das Gehorsam, das ist meine Lust. Das ist mein Leben, das ist das Normale. Das ist, wofür ich gemacht bin, da fühle ich mich am wohlsten. Das ist, was Jesus hatte. Völlige Übereinstimmung mit dem Vater. Den Willen des Vaters zu tun, das ist mein Brot, das ist meine Speise. Hat nicht gesagt, oh, ich muss hier gehorsam sein. Er wollte gehorsam sein. Und der Geist Gottes, der ihn stark gemacht hat, ist der Geist, der auf uns ist und der unser Herz umprägen will. Und das ist der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Der alte Bund hatte das Gesetz, das waren die Ordnungen Gottes, auf Steintafeln. Aber das Problem war, ihr Herz war nicht in Übereinstimmung. So, da war das drohende Gesetz, aber da war keine Kraft, das zu tun. Gestern habe ich gesprochen vom Heiligtum und von diesen drei Gegenständen in dieser Bundeslade. Und hier ist die Bedeutung des Zweiten, die Steintafeln. Was sind die Steintafeln? Sie stehen für das Schreiben des Gesetzes Gottes auf die Tafeln unseres Herzens. Das ist der neue Bund. Das heißt, an demselben Ort, wo Gott mit seinem Finger auf die Steintafeln die Ordnungen und Gebote des ersten Bundes geschrieben hat, an demselben Ort wird Gott auch sein Wort auf mein Herz schreiben. Und das ist der Ort der Gegenwart Gottes. Nirgendwo anders, nicht in der Gemeinde, nicht beim flüchtigen Lesen von Bibel, sondern wo wir die Bibel nehmen, das Wort, und wir kommen in die Gegenwart Gottes. Und da sind wir. Und das ist viel tiefer als Römer 12, 2, unser Denken zu erneuern. Hier geht es jetzt darum, das Wort zu nehmen und Gott zu glauben und Gott zu erlauben, es auf unser Herz zu schreiben. Tiefe Hingabe an das Wort. Das ist dein Wort. Ich stimme damit überein. Das ist richtig. Das wähle ich. So werde ich leben. So will ich leben. Das ist mein Standard. Das sind die Werte. Hier ist mein Herz. Bau es da ein. Brenn es da ein. Schreib es da rein. Wir geben unser Herz, damit Gott seine Ordnungen auf unser Herz schreiben kann. Das ist der Sinn, warum wir ihn suchen. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und deine Augen lass Wohlgefallen haben an meinen Wegen. Wenn wir die Wege Gottes sehen, wenn wir die Ordnung Gottes sehen, wenn wir sehen, wie gut, wie gerecht, wie heilsam, wie friedensschaffend und wie glücksbringend seine Ordnungen sind, wenn wir Gefallen haben an seinen Wegen, dann neigt sich unser Herz. Da ist ein tiefes Misstrauen, eine tiefe Unabhängigkeit im menschlichen Herzen, in deinem und in meinem. Gott klagt dich nicht an, aber sagt, so ist das menschliche Herz. Aber gib mir dein Herz und ich arbeite. Gib mir dein Herz und ich baue es um, ich präge es. Komm zu mir. Du kannst es nicht verändern. Niemand kann sein Herz ändern. Aber du kannst es mir geben und du kommst im Glauben. Und wie viele Male nehme ich diese Passagen, Hesekiel 36 und Jeremia 32, Jeremia 31, sage, Gott, wie wunderbar, du hast versprochen, dass du das tun wirst. Hier bin ich wieder, mach weiter, wo du gestern aufgehört hast. Und ich lasse mich leiten vom Heiligen Geist und finde etwas, was jetzt aktuell in mein Leben, in meine Situation, in meine Lernprozesse passt und sage, hier ist das Wort und ich spreche das Wort. Und ich spreche es zu Gott, ich sage, du hast versprochen und ich glaube dir und ich bejahe das und ich will das und ich werde das erleben, dass das Teil meines Lebens ist, Teil meines Wertesystems. So geben wir uns hin, wir geben unser Herz und Gott geht tiefer und tiefer und tiefer und bringt unser Herz in eine tiefe Übereinstimmung bis hinein in die Gefühle mit Gottes Herzen. Und das ist die Freiheit, das ist die Erlösung, das ist die Fähigkeit, Gott zu gehorchen aus einem reinen Herzen. Das ist das Ziel der Erlösung. Und dazu sind wir alle eingeladen. Ist das nicht wunderbar? Es ist so gewaltig. Vater, wir danken dir für deine Gnade und für deine Klarheit und für deine Entschiedenheit, uns umzuprägen. Und wir brauchen das, wir bejahen das, wir wollen das. Und wir werden unser Leben einrichten. Und wir werden darauf achten, nicht aus preußischem Pflichtgefühl oder aus schlechtem Gewissen, aber wir werden kommen und wir bringen unser Herz. Und wir glauben dir, was du mit uns tust, was du versprochen hast, mit jedem deiner Kinder zu tun. Und du wirst dein Wort auf unser Herz schreiben und unser Herz in Übereinstimmung mit dir bringen. Und wir werden deine Kinder sein. Wir werden dir gehorchen. Wir werden dir gefallen. Auch in unserem Tun, nicht nur in unserem Sein, auch in unserem Tun. Und du wirst unser Gott sein in allen Dingen. Und wir danken dir für diese herrliche Zukunft und für diese gewaltigen Segnungen und Machterweise, die du dann gefahrlos uns schenken kannst. Weil du weißt, unser Herz gehört dir und nicht den Segnungen, nicht dem Gemeindewachstum, nicht unserem Erfolg, sondern unser Herz hängt an dir und an nichts anderem. Und du wirst gefahrlos uns segnen können und der Welt eine machtvolle Demonstration geben, wie wunderbar und herrlich du bist. Danke für diese Einladung, danke für das Vorrecht, danke für ein Gnadenwerk, danke für die Entlastung, dass wir nicht aus unserer Kraft da versuchen müssen und dass wir verzweifelt sein müssen darüber, dass wir irgendwie verzweifelt sind oder all diese ganzen Geschichten. Wir danken dir für Erlösung, für den neuen Bund, für ein Gnadenwerk und wir geben dir die Ehre und wir sagen, dein Geist möge wirken in uns, was dir gefällt. Halleluja. Amen, Amen, Amen.